Radio 1, nur für Erwachsene.
Berlin hat ja jede Menge tolle Orte für Kultur, aber es gibt vielleicht nur ein paar, die nicht nur Kultur, sondern auch Kultorte geworden sind in dieser Stadt und ohne die das Leben in dieser Stadt doch sehr viel ärmer wäre. Und dazu gehört mit Sicherheit die Bar Jeder Vernunft. 30 Jahre ist es jetzt her, am 5. Juni 1992 war es, seit das Theater in der Schaperstraße damals noch auf dem Parkdeck der Freien Volksbühne, heute Haus der Berliner Festspiele, eröffnet wurde. Und das muss jetzt natürlich gefeiert werden. Das tun wir jetzt mit Holger Klotzbach, der gemeinsam mit Lutz Deisinger die Bar Jeder Vernunft im Frühling 1992 eröffnet hat. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Klotzbach. Sie sind ja selber eine Kultfigur, kann man schon sagen, eine Institution. Sie haben die Kultur dieser Stadt bzw. Westberlins, bevor es eine Stadt war, immer schon mitgeprägt als Kabarettist bei den drei Tornados. Sie haben das Schwarze Café und das damalige Tempodrom mitgegründet. Sie haben das Quartier Latin umgebaut und vieles, vieles mehr. Was war denn der Ansatz oder die Idee für diese Bar Jeder Vernunft im Frühling 92 zu eröffnen?
Sie haben schon erwähnt, dass wir das als drei Tornados noch das ehemalige Quartier Latin zum Quartier umgebaut haben. Also es ist ungefähr, damals war es dann schon so, wie es jetzt noch viel schöner ist als unter dem Namen Wintergarten. Und wir hatten dann aufgrund meiner etwas luxurierenden Ansprüche bei der Ausstattung des Quartiers, waren also die Gelder, die wir bekommen hatten, aufgebraucht. Nach 3 Monaten waren wir pleite im Grunde, weil wir auch kein Geld mehr für Werbung hatten und nichts. Und dann haben eben Lutz Deisinger, der damals im Quartier auch so eine Kinoreihe gestartet hatte, wir haben einen neuen Raum gesucht und sind durch ganz Berlin gefahren, wo können wir ein Varieté oder eher gesagt ein Kabarett aufmachen. Und da haben wir nichts Richtiges gefunden. Und dann haben wir gesagt, da auf dem Parkdeck eben der Freien Volksbühne stand zu den Berliner Festspielen immer auch ein Spiegelzelt, was ich denen auch mal besorgt hatte aus Holland, für so Diskussionen und Preisverleihungen während der Festspiele. Und dann haben wir gesagt, wo ein Zelt steht, da können auch zwei stehen. Und dann haben wir uns daneben gestellt und den Festspiel war nach 2 Jahren, das ist zu teuer, jedes Jahr auf- und abzubauen, ihr Spiegelzelt. Und dann kamen die nicht mehr. Und dann haben wir uns noch ein bisschen vergrößert und stehen da eben jetzt seit fast 30 Jahren, also im Juni 30 Jahren.
Das ist Wahnsinn, wenn Sie jetzt daran denken, an die Anfänge und von der Idee bis zur Umsetzung und dann tatsächlich dem Start des Programms. Wie fühlt sich das dann an? Also es ist ja wirklich eine Epoche quasi vergangen, das kann man doch schon sagen, oder? Also 30 Jahre, in denen ja auch wirklich viel passiert ist in dieser Stadt.
Ja, das war eigentlich auch nie unsere Absicht, da so lange zu stehen. Also das Zelt gehörte ja früher, dieses Spiegelzelt, einem Schweizer Zirkus-Erneuerer. Und wir haben es ihm dann abgekauft und wir haben eigentlich das sehr naiv gegründet. Allein die Tatsache, dass wir im Juni, also in einem warmen Sommermonat, ein Theater eröffnen, ist eigentlich bescheuert. Und ist dann auch zunächst gescheitert. Also es fand großen Anklang. Besonders die legendären Nachtsalons, aber wir waren quasi im November pleite und haben dann wieder abgebaut. Das ist irgendwo gelagert, dieses ganze Zeug. Und dann kam Merit Becker, die damals auch so am Nachtsalon teilnahm, also sie war noch nicht so berühmt wie heute. Und die sagte uns, ich will im nächsten Jahr ein neues Varieté-Programm machen. Und da haben wir gesagt, wenn du das machst, dann machen wir auch im März wieder auf, also wenn der Winter vorbei ist. Und dann hatten wir auch so Unterstützung von, wir hatten so Schirmherren ja auch, Wim Wenders und Alfred Biolek, Otto Sander und so. Und die haben auch gesagt, macht wieder auf, also haben wir dann auch gemacht. Und dann war das Zelt, damals hatten wir noch 330 Plätze auf klapprigen Gartenstühlen, war 7 Wochen ausverkauft. Also die Merit Becker hat uns also salopp gesagt den Arsch gerettet. Aha. Und wir hatten eben naiv angefangen, es gab auch keine, also unser Beweggrund war ja eigentlich der, wir selber als Tornados sind ja viel getourt und wir haben in Abstellräumen für Staubsauger und Bierkisten haben wir uns umgezogen. Und da habe ich gesagt, also wir müssen andere Garderoben schaffen für die Künstler, weil nur wenn die Künstler sich wohlfühlen, überträgt sich das auf der Bühne auch fürs Publikum. Und das müssen wir verändern. Es muss immer Obst da stehen und Plätzchen und was zu naschen und so. Und dann haben wir eben das auch geschaffen. Und wir hatten aber am Anfang überhaupt keine Küche. Da wurden also nur so kleine Olivenschälchen gereicht und ein bisschen Schweizer Käse. Das war's. Also es gab noch keine richtige Küche. Aber mein Ziel war es auch eben, dass mehr Sinne als nur das Sehen und Hören befriedigt werden. Also auch das Schmecken. Und dass man da so rundum, man durfte ja damals auch noch rauchen in dem Zelt, dass also rundum alle auch vielleicht etwas lasterhaften Sinne befriedigt werden konnten.
Stimmt, wenn man sich daran erinnert, oder?
Also das, ja, ist noch geraucht. Das ist eine ganz lustige Geschichte auch für, ja, für das Funktionieren der Berliner Verwaltung. Also wir rauchten, es konnte geraucht werden. Und dann kam aber das Ordnungsamt Wilhelmshof und sagte, das ist nicht erlaubt in so einer Versammlungsstätte. Wir haben aber gesagt, wir sind auch eine Gastronomie. Wir hatten ja eben diese Olivenschälchen. Und dann waren die aber stur. Und dieses Zelt, das hatte sozusagen eine originäre TÜV-Abnahme in Dortmund beim dortigen Bauamt. Und dann haben wir den dortigen Chef des Bauamts eingeladen und der hat dann einen Stempel draufgedrückt und sagt, das geht, man darf rauchen. Das Gleiche war mit der Bestuhlung. Die haben uns vom Ordnungsamt in Berlin gesagt, ihr müsst jeden Tag, ihr müsst die Stühle festschrauben. Da haben wir gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Wir nehmen nämlich immer, wenn es nicht so voll ist, nehmen wir Stühle raus und dann müssen die wieder reingetragen werden und verschraubt werden. Also da brauche ich zwei Leute nur, um sich mit den Stühlen den ganzen Tag zu beschäftigen. Wieder das gleiche Spiel, der aus Dortmund kam, macht einen Stempel und dann hat auch das Berliner Bauamt das.
Also neben diesen ganzen beamtlichen und bürokratischen Prozessen, gab es ja eben einfach auch tolles Programm.
Ja.
Und Sie haben irgendwann mal gesagt, wir bringen keine Kunstmenschen auf die Bühne, wie es Musicals oder Blue Man Group machen. Wir machen Menschenkunst. Das ist ja wie so eine Art Credo auch. Was hieß denn das jetzt? Ich meine, gut, Merit Becker, Varieté, Kabarett. Aber was ist die Seele quasi dessen, was Sie als Programm auf die Bühne bringen?
Einmal hat es eben es war ja relativ klein. Also damals, wie gesagt, als wir anfingen, 330 Plätze. Aber die Künstler, die auftraten, waren eben sehr nah am Publikum auch. Wir haben ja gesagt, man muss sehen, wie die Schweißtropfen des Künstlers in das Sektglas des Besuchers fallen. Tropfend. Und dann haben wir eben gesagt, wir wollen eine anspruchsvolle Unterhaltung machen. Also, und damit haben wir gemeint, dass eben das nicht nur zum Anfassen ist, sondern da entsteht auch in so einem Raum eine andere Verbindung zwischen Zuschauer und Publikum. Und dann kam eben später auch die Küche dazu, so dass wir auch für die Künstler das so unheimlich angenehm machen. Zum Beispiel Götz Alsmann, der Auftrag, der aß gerne eine Rinderroulade. Und wenn er nach 2 Jahren wiederkam, dann wusste der Koch, der isst gerne eine Rinderroulade. Und dann stand die auf dem Tisch, obwohl die gar nicht auf der Karte stand. Und das hat für die Künstler so eine sehr heimelige Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Und das übertrug sich dann auch aufs Publikum.
Also die Seele des Hauses, die sich in jeglicher Form, also für das Theater, durch das Programm und für die Künstler dann, die dieses Programm machen, transportiert hat. Es gab dann, darüber reden wir gleich weiter, eine Neugründung. 10 Jahre später wurde das Tipi am Kanzleramt eröffnet, was jetzt auch in diesem Jahr eben 20. Jubiläum feiert. Wir hören jetzt aber erstmal einen Künstler, der immer wieder zu Ihnen zurückkehrt. Und wir klären danach, warum er oder was er dann Kredenz bekommt, wenn er immer wieder kommt. Hier ist Reinhard Grebe.
Eine mega nice Zeit. Eine mega nice Zeit. Eine mega nice Zeit.
Es gibt, glaube ich, nur einen Menschen, der so charmant und so lässig Billie Eilish auf freilich reimen kann. Reinhard Grebe zusammen mit Fortuna Ehrenfeld, einer Band aus Köln, die auch großartig ist, die haben zusammen ein Album gemacht, das Popmusik einfach nur heißt. Und mit diesem Album kommen die auch in die Bay, nee, Quatsch, ins Tipi. Und zwar am 23. Mai spielen sie da. Und damit sind wir dann wieder auch bei Holger Klotzbach, einem der beiden Erfinder und Begründer der Bay der Vernunft und des Tipi am Kanzleramt vor 30 Jahren beziehungsweise vor 20 Jahren. Sind ja so viele, also ich habe schon gesagt, Reinhard Grebe kommt immer wieder zu ihnen zurück. Jetzt kommen die Geschwister Pfister, die ja quasi auch zum, ja, Inventar quasi der Bay der Vernunft gehören, zurück. Alle kommen wieder, kann man so sagen, oder?
Es kommen viele Künstler, also Geschwister Pfister, Merit Becker, Marin Kreumann, Klaus Hoffmann und so, die uns sozusagen eine Art Geburtstagsgeschenk machen. Und bei den Pfisters ist das Tolle, die spielen also in der Originalbesetzung von der Produktion, die sie als erstes bei uns gespielt haben, 92, haben auch die gleichen Kostüme an. Natürlich sind die Hosen ein bisschen weiter geworden und der ein oder andere hat auch schon eine Glatze. Aber sie spielen genau das Programm, das heißt Melodien fürs Gemüt in der Bar jeder Vernunft. Und interessanterweise haben die damals absolut ohne Mikro gespielt.
Ah, okay.
Ohne Mikro gesungen. Also die hatten zum Beispiel eine Elvis Presley-Nummer im Programm. Und da braucht man normalerweise, muss man ein bisschen Hall drauflegen oder so, aber das war ohne Mikro und das klang unglaublich gut. Man hörte die Stecknadel fallen. Das spielen die wieder. Die Merit Becker macht viermal nachts ab 23:30 wieder einen Nachtsalon, auch mit mittlerweile auch sehr prominenten Gästen, die ich aber noch nicht verraten darf. Das ist immer abends eine Überraschung. Und dann kommen, ich muss mal eben auf mein Zettelchen gucken, Cora Frost und Tim Fischer kommen wieder mit einem Programm, wie sie sich auch früher schon auf der Bühne liebevoll gestritten haben und besungen haben. Dann Georgette Dee natürlich mit Terry Truck. Und es hat noch jemand anderes Jubiläum in diesem Jahr, nämlich Rosa von Braunheim wird 80. Und ihm und uns schenken wir zu seinem Geburtstag oder aber auch zu unserem die Inszenierung von Bettwurst, einem Film, den er mal gedreht hat, als Musical. Da wird er auch selber Regie machen. Das wird also in der zweiten Jahreshälfte sein. Und naja, und dann kommen halt Klaus Hoffmann schon erwähnt und Pigor und Eichhorn, den ich auch sehr schätze. Also Pigor ist für mich einer der intelligentesten Textemacher auch.
Und Eichhorn darf begleiten.
Ja, genau.
So heißt es immer,
muss,
ne?
Begleiten.
Muss begleiten, genau.
Benedikt Eichhorn muss begleiten. Ja. Also es wird ein Strauß sozusagen in diesem Jahr, ein Blumenstrauß aus verschiedenen Produktionen. Eben zum Beispiel auch die Wiederaufnahme im Herbst dann von Aleardi, wie heißt der mit Vornamen?
Ich habe vorhin gerade noch, das ist dieser griechisch-italienische Mensch, der...
Ich hab's hier, Moment, Bums. Auf der anderen Seite, der heißt Pasquale.
Pasquale, genau.
Ein Mischling von einer griechischen Mutter und einem römischen Vater. Und mein Grand Prix heißt das. Das heißt, das ist also die Geschichte des Grand Prix, der jetzt 66 Jahre alt geworden ist. Grand Prix de la Chanson, mittlerweile heißt es ja European Song Contest. Und das ist eine wunderbare Produktion mit sehr spaßigen, lustigen, aber auch tollen Liedern. Man staunt, was also beim Grand Prix manchmal gelaufen ist. Das wird im November wieder aufgenommen und.
Und, alles und, das können Sie ja auch auf der Webseite erfahren. Also es geht los mit den Feierlichkeiten, jetzt am Mittwoch kann man glaube ich schon sagen, mit den Geschwister Pfister.
Ja.
Und dann geht es immer so weiter, Höhepunkt am 8. Juni, Quatsch, am 5., am 8. Juni.
Am 8. Juni.
Genau. Ja. Und wir sind sehr froh, dass wir Sie haben, also Sie natürlich, Herr Klotzbach, Holger Klotzbach, und natürlich diese beiden großartigen Institutionen, das Tipi am Kanzleramt, das wir ja als Radio 1 immer wieder auch benutzen dürfen für unsere Talk-Formate und mit Marco Seifert und viel Glück für die nächsten 30, 20 Jahre.
Ja,
Dankeschön.
Vielen Dank.
Holger Klotzbach, Dankeschön.
Tschüss.